Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Ehemänner und Ehefrauen gemeinsam am Kreuz. Durch das Vorbild Jesu wurde eine neue Ethik begründet. Sie weist auf die endgültige Erfüllung von Gottes Plan für sein Volk und die Welt hin. Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Wir freuen uns, dass wir euch zu einem erneuten Sabbatschulgespräch begrüßen dürfen. Diesmal geht es um einen Text, bei dem es sehr um die Ehe geht, um Mann und Frau. Und deswegen stelle ich meine Gesprächspartner, die alle hier verheiratet sind, wie ich sehe, der Reihe nach vor, aufgrund der Anzahl ihrer Ehejahre. Wir haben hier Sascha Stock, dann kommt Yvonne Seidel auf der Seite, gleich neben mir Carsten Reinhold und Josef Skorsitz. Und zwischen den beiden wäre ich Martin Pröbstle. Wir beginnen mit einem Gebet. Unser guter Vater im Himmel, du hast die Ehe gestiftet und Paulus gibt hier Ratschläge. Wir bitten dich, dass wir sie erarbeiten und beherzigen können und bitten dich um deinen Geist. Amen.
Amen. Amen.
Ja, ihr Lieben, nachdem wir das letzte Mal über das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ganz kurz nur gesprochen haben und da auch uns einige dieser Partizipien angeschaut haben, die hier so in einer Art Befehlsform übersetzt werden, geht es hier weiter mit dem letzten Partizip in Vers 21. Das gehört natürlich zu dieser ganzen Kette von ermuntert euch, singt, spielt, sagt Dank und nun ordnet euch einander unter. Ich möchte einmal, dass wir diesen Abschnitt lesen, der dann auch gleich mit den Frauen startet, von Vers 21 bis Vers 24. Yvonne, darf ich dich bitten, das mal vorzulesen?
Sehr gerne. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem.
Dankeschön. Schauen wir uns mal den Vers 21 an. Das geht ja gleich los mit ordnet euch unter. Meine Frage an euch ist, können wir das ein bisschen auspacken, was meint es, unterzuordnen? Um was geht's da?
Ja, also die Frage war ja auch in der Lektion und da habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht. Im großen Kontext muss man sagen, wir sind nicht allein in dieser Welt und wir sind auch nicht allein in der Gemeinde oder in der Familie. Und sobald zwei Leute zusammenkommen, wird es ohne Kompromiss nicht abgehen. Das muss kein Kompromiss mit der Sünde sein. Ich glaube, das darf es nicht sein. Aber wenn es darum geht, ob ich das eine vorher mache oder das andere, und mein Gegenüber hat einen anderen Wunsch und eine andere Vorstellung, dann braucht es hier von mir oder von jedem diese Haltung des Unterordnens, ja, dass ich auch die Wünsche des anderen berücksichtigen kann und vielleicht über meine stelle.
Ich würde einen anderen Text von Paulus aus Philipper 2 dazu nehmen, der das, glaube ich, meiner Ansicht nach ganz gut deutlich macht. Da schreibt er in Vers 3 und Vers 4 in Kapitel 2 des Philipperbriefes: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Da finde ich, da wird diese Grundhaltung des Unterordnens in der christlichen Gemeinde auch, um die es hier erstmal geht, in Vers 21 deutlich gemacht.
Danke. Also so, ich höre jetzt so dem anderen, würde es heißen, dem anderen den Vorzug lassen? Ist das, was gemeint ist? Gebe ich also immer dem anderen den Vorzug? stelle ich mich immer an die zweite Position.
Ja, zumindest nicht einfach blindes Beharren auf das, auf dem, was ich gerade für das Beste oder für das Angebrachteste oder wie auch immer erachte, sondern den anderen auf alle Fälle auch mit berücksichtigen, seine Argumente anzuhören. Ich meine, weil, wie du sagst, wenn zwei zusammen sind und etwas machen wollen, es geht natürlich auch nicht, dass immer jeder dem anderen im Vortritt lässt, dann passiert nichts. Also man muss sich ja letztendlich auf etwas einigen, um überhaupt voranzukommen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mir deine Argumente anhöre oder ob ich einfach stur auf dem bestehe, was ich will. Also Egoismus oder ja, Egoismus, sagen wir mal, egoistisch auf dem bestehe, was ich will und überhaupt kein Interesse habe, was den anderen bewegt, was deine Argumente sind.
Geht es ja immer um einen Konflikt beim Unterordnen? Also brauche ich Unterordnen nur, wenn es ein...
Das muss nicht ein Konflikt sein. Es geht einfach darum, dass zumindest nicht beide oder alle exakt der gleichen Meinung sind, weil dann wäre ja eh alles klar.
Meinungsverschiedenheit oder so.
Meinungsverschiedenheit.
Ich vom Carsten, das ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, oder?
Was? Würde ich schon sagen, ja. Also, das geht ja hier auch um verschiedene Rollen. Männer, Frauen, das kommt ja dann gleich als nächstes, aber dann auch in Kapitel 6, Vers 1 im Epheserbrief geht es um Kinder, um Väter, um Sklaven, um Herren. Es gibt auch andere Stellen in der Bibel, wo das Wort unterordnen vorkommt, beispielsweise bei dem Umgang mit staatlicher Gewalt. Ja, auch da steht es, wir sollen untertan sein oder uns unterordnen, gleiches Wort. Das heißt, es gibt hier verschiedene Rollen, verschiedene Funktionen. Ja, und es kann jetzt vielleicht sein, dass ein Ehemann, ja, in seiner Ehebeziehung eben derjenige ist, der hier von Paulus auch angesprochen wird, dass er die Rolle hat, Führung zu haben, aber in seiner Arbeitsbeziehung ist er vielleicht der Arbeitnehmer oder in der Gemeinde vielleicht ein Gemeindemitglied und dann gibt es einen Gemeindeleiter. Ja. Vielleicht gibt es auch in unterschiedlichen Lebenssituationen eine unterschiedliche Rolle, die ich einnehme. Mal, dass ich eine Führungsrolle habe und mal auch die Rolle, mich unterzuordnen.
Und trotzdem, mit dem, was du vorhin gelesen hast, hätte auch der Führer nach diesem Verständnis die Aufgabe, eben nicht sein Ding durchzubringen, ich sage jetzt mal wieder das Stichwort egoistisch, ja, sondern auf das zu schauen, was seinen Untergebenen oder Untertanen dient. Und das ist für mich einfach das, in jeder Rolle, egal wo ich bin, ja, geht es nicht darum, dass ich als Führer voranpresche, sondern dass ich... Ja, eh so wie Jesus, ja. Was hat Jesus gemacht? Er war der Herr von allen und hat uns gedient und hat geschaut, dass er alle Schäflein so viel wie möglich zu sich holt. Und das sollte den Führer ausmachen.
Das macht der Text ja dann auch deutlich, genau. Im Weiteren, ja, ja, durch diesen Vergleich mit Jesus, genau. Christus. Wir kommen ja da noch drauf, der eben diese Haltung hatte oder auch dieser Philipper-Text, der genau das eben sagt, genau. Dass wir uns an Jesus orientieren sollen, ja, dem wir uns auch unterordnen sollen, ja, sagen verschiedene Texte, aber der selber eben diese Haltung hat, sich völlig zurückzustellen, ja, sich bis hin zur Aufopferung, ja, also das ist ja so weit, wie es nicht weitergeht an der Stelle, ja, also er ist bereit, sein Leben zu geben, weil er das Gute will für die anderen, die sich ihm unterordnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um diese Balance zu halten, denn ansonsten ist es wahrscheinlich einer der am meisten missbrauchtesten Texte der Bibel.
Also jetzt halten wir fest, es gibt, ich höre verschiedene Rollen des Unterordnens. Drei Bereiche werden hier geschildert. Frau, Mann oder Ehefrau, Ehemann, genauer zu sagen. Kinder, Eltern ab 6,1. Dann haben wir noch die Sklaven und Herren in Vers 5 und 9 in Kapitel 6. Das heißt, das Unterordnen meint jetzt nicht, verstehe ich das richtig, ich ordne mich unter dir, du ordnest dich unter mir in einer Ehebeziehung oder machen wir es einfacher, in einer Beziehung Eltern-Kinder, heißt es nicht, die Eltern ordnen sich den Kindern unter und bei den Sklaven und Herren heißt es auch nicht, dass die Herren sich den Sklaven unterordnen. Und das bedeutet jetzt auch, die Männer ordnen sich nicht den Frauen unter. Erster Fall. Verstehe ich das so richtig?
Stück weit. Ja.
Du willst jetzt ein bisschen provozieren, oder?
Ich meine, der entscheidende Aspekt bei dem, was du vorher vorgelesen hast aus dem Philipperbrief ist, wo war es nochmal? Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Es geht um das Ziel. Wo wollen wir denn gemeinsam hin? Und ich denke, letztendlich muss in einem Betrieb, in der Familie, irgendjemand muss den Hut aufhaben. Weil wenn alle gleich mitreden, dann wird man wahrscheinlich nirgends nicht vorankommen. Aber das Ziel muss nicht sein, dass ich meine Interessen vertrete, dass ich das tue, was für mich am besten ist oder was mir am liebsten wäre, sondern dass ich eben darauf schaue, eben gerade in der Familie, was ist für meine Familie gut, was ist für meine Ehefrau gut, was ist für meine Kinder gut.
Also es scheint so, dass unterordnen man kaum reden kann, ohne dass man auch die andere Rolle bespricht. Und du besprichst jetzt schon, was sollte denn der Ehemann denn tun, ne? Was dann bei den Ehemännern kommt.
Ja, aber dieser Vers 21, der hat ja eigentlich diese Rollen noch gar nicht. Ja? Da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das heißt, ich glaube, es gibt eben beides, oder? Es gibt diese Rollen, die wir auch gleich besprechen werden. Und dann gibt es aber auch dieses, dass wir vor Christus alle gleich sind. Ja, so wie der Galatertext, den wir kennen. Und das, wo wir uns alle unterordnen sollen, ist eben unter Gott. Und das wird uns helfen, dass wir auch im Miteinander anders miteinander umgehen. Selbst wenn ich Chef bin oder Herr, so wie du vorhin gefragt hast, kann es eine Situation geben, wo ich mich unterordne, unter meinen Sklaven, weil es in der Furcht Christi ist. Also ich wollte nur das so festhalten.
Es ist nur interessant, dass hier nachher nie dieses Wort unterordnen für diese anderen Rollen gebraucht wird, für die, die denen untergeordnet wird. Noch eine Frage zum Unterordnen. Im Griechischen gibt es ja drei verschiedene Modi. Also du kannst jemanden unterordnen, du kannst untergeordnet werden oder du kannst dich selbst unterordnen. Hier geht es um diesen dritten, man nennt das Medium. Was macht das für euch, für die Aussage des Textes?
Es ist die Freiwilligkeit, dass ich es selber von mir aus tue, ja?
Ich frage mich auch, dieser Vers 21 ist ja ein Stück weit auch eine Einleitung für das, was dann kommt. Mhm. Weil hier lesen wir das erste Mal das mit der Unterordnung und dann kommt die Frau dem Mann, die Gemeinde Jesu und so weiter, wenn man bis zum Ende des Kapitels geht. Und ich sehe das ein bisschen so als Einleitung, dass diese Unterordnungen, von denen dann die Rede ist, die sollen in der Furcht, wie sie heißt, Gottes geschehen. Nicht sklavisch, nicht was weiß ich warum, sondern immer in dem Bewusstsein dieser meiner eigenen Beziehung zu Gott und der Unterordnung, die wir auch unter Gott tun. Und das ist so ein bisschen ein Eindruck, den ich an der Stelle habe. Ich weiß nicht, wie du als Theologe das siehst, ob man das so sehen kann, oder?
Zurück. Jetzt sind genug Theologen. Also, wir schauen interessanterweise drei Dinge an. Ja. Ordnet euch unter, dann dieses Einander, bedeutet es ja jeder jedem, bedeutet es in bestimmten Rollen, mache ich das. Und dann noch in der Furcht Christi. Jetzt hast du gesagt, in der Beziehung zu Gott, das soll ich immer mitdenken. Wie verstehen die anderen das noch? Wie geschieht eine Unterordnung in der Furcht Christi? Und wie wäre das anders, wenn ich es nicht in der Furcht Christi tue?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, eben sich bewusst zu machen, dass ich, auch wenn ich jetzt der Chef bin, sage ich mal, trotzdem verantwortlich bin und dass ich auch Gott gegenüber immer derjenige bin, ja, der auch Rechenschaft abgeben muss. Und diese Haltung, die bewahrt mich dann hoffentlich auch davor, dass ich Macht missbrauche an der Stelle. Ja, also das heißt, als Christ bin ich immer derjenige auch, der unter Gott steht. Ich bin nie derjenige, der ganz oben steht, der Alleinherrscher. Mhm. Egal, welche Rolle ich einnehme im Leben, ob es jetzt auch als Vater ist oder eine andere Rolle, wo ich vielleicht auch jetzt derjenige bin, der Führung vorgibt, trotzdem Gott gegenüber bin ich immer derjenige, der unten drunter steht. Und das ist gut so, ja, weil mich das einfach davor bewahrt, dass ich selbstherrlich bin, diese egoistische Motivation vielleicht habe, von der wir schon gesprochen haben, ja, und einfach mein eigenes Ding durchdrücke, ohne Rücksicht auf Verluste. Nein, ich muss das letztendlich vor Gott auch rechtfertigen können.
Ja, und ich verstehe das auch noch so, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Furcht Christi sollten wir alle haben und die macht uns wieder alle gleich eben, ja? Also da ist es egal, wer ich bin in der Welt oder in meiner Rolle, in einer, die, für die ich verantwortlich bin oder die, die ich führe, die, die sich mir unterordnen, sind genau so geschaffen von Gott und geliebt und erlöst wie ich auch. Und ich bin genauso ein Sünder wie die. Das heißt, vor Gott kann ich mich nicht über einen anderen Menschen stellen.
Du hattest, darf ich noch kurz einen Punkt dazu sagen, weil deine Frage war ja, was heißt die Unterordnung in der Furcht Gottes? Ja. Ja. Mhm. Und ich denke, das ist schon wichtig. Es gibt verschiedene Arten, sich unterzuordnen. Ich kann mich unterordnen, zum Beispiel in der Arbeit unter meinem Chef. Aber eigentlich innerlich denke ich mir, das ist gar nicht richtig. Also versteht ihr dieses Aufbegehren und dieses Denken, aber wenn ich könnte, dann würde ich es dir anders zeigen oder wie auch immer. Wohingegen diese Unterordnung in der Furcht Gottes, glaube ich, ist etwas anderes. Dass ich bereit bin, das anzunehmen, vielleicht auch mit Entscheidungen zu leben, gerade im Arbeitsbereich mit Vorgesetzten oder so, wie wir es dann ja auch bei Sklaven oder so haben, ja, dass ich bereit bin, das anzunehmen und auch wirklich mitzutragen von Herzen und nicht dagegen aufzubegehren und bloß mich unterordnen, weil ich halt nicht anders kann. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied in der Motivation, in dem, wie gehe ich damit um, wie geht es mir selber damit, mit der Unterordnung. Das ist ja auch vielleicht ein wichtiger Punkt. Und deshalb ist, glaube ich, dieses in der Furcht Gottes schon ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um Unterordnung geht.
Das ist nochmal diese mediale Form eben, ja, die du auch schon angesprochen hast, diese Freiwilligkeit, ja. Und das findet man in der heutigen Zeit ja ganz, ganz selten. Denn meistens werde ich untergeordnet oder auch eine Geschichte. Ja. Ich meine, ein Sklave hat sich das nicht freiwillig ausgesucht. Normalerweise, der wurde irgendwann ja, vielleicht gefangen genommen ja, und dann in die Sklaverei gezwungen. Ja, und dann hat er keine andere Chance gehabt. Wenn er sich nicht untergeordnet hat, ist er geschlagen worden. Ja, oder im Schlimmeres. Ja. Also von dem her, das finde ich schon sehr spannend. Ja. Wie muss denn jemand sein? Wie muss denn ein Haupt sein, ein Chef, ein Mann, ein Elternteil, dem ich mich auch gerne unterordne, von mir aus, von selber aus, weil ich einfach erkenne, das ist gut so. Ja. Und das kommt, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz oft zu kurz. Weil wir Unterordnung ganz oft als eine Einschränkung verstehen. Ja, das habe ich mir nicht selber ausgesucht. Und deswegen versuche ich, mich zu befreien, ja, dieses Joch mir vom Hals zu reißen, um dann mein eigenes Ding auch machen zu können. Ja, wer ordnet sich denn schon freiwillig unter heute?
Schauen wir ein bisschen weiter, obwohl ich noch ein paar Fragen eigentlich hätte. Aber ich nehme das ja mal mit und sage es jetzt einfach so. Ich glaube, ihr meint, Unterordnung hat nicht notwendigerweise etwas mit Hierarchie zu tun. Oder schon? Habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nein, mit Demut.
Also, aber Unterordnung hatte immer so ein bisschen das Gefühl, den Beigeschmack, hier geht es um Hierarchie. Einer ist der Erste, einer, wie hast du gesagt, hat den Hut auf. Okay. Also nicht Hierarchie, das ist so ein bisschen schwierig. Ja?
Könnte ich dich zurückfragen, was verstehst du unter Hierarchie? Ja, was für eine, was für
eine? Der Erste und der Andere ist der Zweite haben wir vorher gesagt.
Aber was schwingt da mit? Ist es besser, der Erste zu sein, als der Zweite zu sein? Ganz oft vielleicht schon. Ja, ist es aber so hier im biblischen Text? Also das ist so die Frage.
Offensichtlich nicht, oder?
Offensichtlich nicht, ja.
Und was ist, wenn der Mann, jetzt, wenn wir bei Entscheidungen waren, wenn der Mann jetzt etwas Blödsinniges entscheidet? Die Frau könnte er jetzt ja sagen, du sollst dich freiwillig unterordnen.
Naja, Abigail hat es nicht gesagt. Ja, die hat einfach erkannt, das war wirklich eine dumme Geschichte, so, die ihr Mann hier entschieden hat. Und hat dann auf eine ganz feine Art und Weise, ja, sie hat es einfach so zurecht gebügelt, kann man sagen, so diese Situation, sehr, sehr klug. Und ich glaube, das heißt jetzt nicht, dass wenn eine Frau erkennt, dass ihr Mann jetzt wirklich ihr Blödsinn entschieden hat, dass sie dagegen nichts sagen darf oder unternehmen darf.
Aber wie du sagst, auf eine feine Art und Weise, nämlich so, dass sie es ihm erst gar nicht gesagt hat, ja? Und also, wir machen das meist anders. Wenn ein Mann eine nicht so schlaue Entscheidung trifft, dann kommen die Frauen und die meckern erst mal ordentlich, ja? Und das ist dann wieder nicht Unterordnung.
Ich glaube, was helfen kann, ist auch so ein, wenn ich noch darf, was wirklich helfen kann, ist auch vielleicht ein Blick einfach in die Schöpfung. Da der Mensch so als vielleicht Meisterwerk des Schöpfers überhaupt sich auf der Welt ja als der findet oder empfindet, der grundsätzlich über alles herrscht, so wie es ihm gefällt. Und in der Tierwelt haben wir mehr Unterordnung, aber der Mensch weiß ganz genau, dass er als intelligentestes unter diesen Wesen eigentlich Herrschaft über alles haben kann. Ich glaube, was dem Menschen hier jetzt grundsätzlich wieder schwerfällt, ist anzuerkennen, dass noch ein Höherer über ihm steht. Und das fällt uns auf der Welt natürlich allgemein schwer. Das sehen wir, diesen Konflikt, dass der Mensch durch dieses sündige Geschwür in sich es nicht einsieht, anzuerkennen, dass da ein Schöpfer über ihm steht. Und wenn doch jedoch diese Einheit entsteht zwischen Mensch und Gott, dann kommt auch das zustande, was Carsten meint. Dann empfindet man es nicht als schlechter, weil ich jetzt unter dem Schöpfer stehe, sondern dann erkenne ich eigentlich das eigentliche Motiv, das hinter Gott steht, das Liebe ist. Und diese Unterordnung in Liebe, was eigentlich nicht etwas weniger Gutes bedeutet, sondern das für das Beste eigentlich, ich glaube, das ist das, womit der Mensch sich am meisten hier plagt und zu kämpfen hat.
Jetzt schauen wir nochmal die Verse 22 bis 24 an. Wir haben sie ja schon gelesen. Hier geht es um die Frauen. Das ist schon mal sehr sonderbar, denn in den antiken Haustafeln, hier ist das überschrieben mit die christliche Haustafel, in den Haustafeln, die wir aus der außerbiblischen griechischen Literatur kennen, da wird immer nur der Hausmann, der Vater des Hauses angesprochen, sonst niemand. Also dass schon Frauen angesprochen werden, ist eine gewisse Anhebung der Frau im antiken Kontext durch Paulus.
Und zuerst.
Zuerst, genau, nicht vor den Männern. Ne? Ja, jetzt schaut doch mal da rein, was da steht. Da haben wir zum Beispiel, der Mann ist das Haupt der Frau, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Da kommt natürlich die Frage auf, okay, was meint das, Haupt der Frau zu sein? Und vielleicht hilft uns das gleich zu vergleichen mit Christus als Haupt der Gemeinde. Was ist Hauptsein? Was bedeutet das?
Ja, es wird ja eh gleich in demselben Vers 23, finde ich, auch noch definiert. Wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland, oder bei mir ist eine Anmerkung, als der Retter des Leibes. Und wenn wir dieses Bild nehmen, ja, es kommt ja dann später noch einmal, wie er sich hingegeben hat für uns. Wenn das Verständnis von Haupt ist, dann sind wir wieder bei dem, was wir jetzt ganz oft besprochen haben, dann ist das nicht das Haupt schafft an, so wie unser Gehirn dem restlichen Körper sagt, was er zu tun hat, sondern das Haupt dient dem ganzen Leib. Und so soll auch der Mann der Frau dienen. Und wenn das so ist, dann kann man sich auch leichter unterordnen, weil ich ja merke, das dient mir zum Besten.
In dem Moment, wo dieses Vertrauen da ist, dass das, was hier in diesem Kontext der Mann entscheidet, nicht darum geht, Recht zu behalten, sondern für alle das Beste zu erreichen. Wenn das eine Erfahrungstatsache ist über die Jahrzehnte hinweg, dann ist auch die Unterordnung kein Problem. Dann hat die Unterordnung auch einen völlig anderen Geschmack. Dann ist es eben nicht mehr dieses Geringersein, sondern letztendlich zu wissen, gemeinsam entscheiden wir was und er wird dann das Richtige daraus machen oder so.
Ich finde das stark. Paulus nutzt dieses Beispiel hier, um Anweisungen zu geben, wie wir miteinander im Verhältnis zueinander umgehen können. Und wenn ich im Vers 26 lese, dass er sie heiligen soll, also das, wo ihr tut, das tut er, damit er sie heiligt. Da fällt mir das ein, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also dieser, das, was wir miteinander tun, soll ausweisen und zeigen, dass wir Heilige sind. Und besonders in Bezug Christus und Gemeinde fällt mir ein, dass er die Bedürfnisse der Gemeinde gestillt hat. Er hat das dazugegeben, was die Gemeinde nicht von sich aus tun konnte. Und so ist es vielleicht auch im anderen Verhältnis von Mann zu Frau, dass ich mich ihrer Bedürfnisse auch annehme als Mann, um ihr zu dienen.
Also ihr redet von einer dienenden Führung. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu begreifen, ne? Führer, der auch gleichzeitig dient.
Darf ich noch was sagen?
Ja?
Vielleicht gehört da dann auch dazu, bei dieser Unterordnung, dass ich zugeben kann, dass mir was fehlt. Du hast jetzt gerade gesagt, Christus hat die Bedürfnisse gestillt und hat das gegeben, was die Gemeinde nicht hatte. Ja? Also wir sagen immer so, die Frauen, das ist das schwächere Geschlecht. Ja? Ja, für mich gehört das zur Unterordnung dazu, dass ich auch mal sagen kann, bitte hilf mir da. Ja? Aber deswegen heißt es ja noch nicht, dass der eine über den anderen im schlechten Sinne herrscht, das, was so oft dann daraus gemacht wird.
Das ist ja auch interessant, das Wort herrschen oder gehorsam sein taucht ja hier nicht auf bei Frauen und Männern.
Mhm.
Im Gegensatz zu Kindern und Eltern dann, da geht es um gehorsam sein. Schauen wir vielleicht doch jetzt gleich mal zu den Männern, denn ihr führt sie ja immer wieder an.
Man kann
das gar nicht über die Frau reden, ohne über den Ehemann zu reden. Lesen wir mal die Verse 25 bis 29. Sascha, möchtest du das mal vorlesen?
Gerne. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst.
Ja, es ist irgendwie offensichtlich, dass er den Männern sagt, liebt eure Frauen. Und das rahmt er so ein in dieser Aussage. In der Mitte ist so ein schöner Vergleich zu Christus. Könnt ihr mir ein bisschen helfen, der Vergleich mit Christus, auf was basiert dieser Vergleich? Also was führt er da an so als Vergleich?
Also zuerst mal, er hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben.
Mhm.
Also das ist der Tod Jesu, ganz klar hier.
Ja.
Und dann, das finde ich besonders schön, das ist hier die Stelle, wo die Bibel von der Wäschearbeit spricht, vom Waschen und vom Bügeln, damit wir keine Flecken und keine Runzeln haben.
Das macht der Mann.
Ja, genau.
Spannend, ja, nimmt halt das genau.
Gut.
Also daraus könnte man ja schon wieder ganz viel holen, ja, dass Jesus das macht und wir es eben nicht machen müssen und auch nicht machen können, dass wir heilig und tadellos sein.
Jetzt wird in der Lektion ja auf zwei Seiten ausgeführt, dass da ein antikes Bild der Brautwerbung und Heimholung steckt. Ja. Warum verwendet Paulus dieses Bild, um die Liebe des Mannes zur Frau irgendwie zu verdeutlichen? Was denkt ihr, was steckt da dahinter? Brautwerbung, Brautheimholung, antike Hochzeit.
Wir sind alle verheiratet, hast du ganz am Anfang schon gesagt, und haben schon erlebt, wir mehr, du noch nicht ganz so lange, aber wir haben schon erlebt, dass das Zusammenleben auch in der Familie nicht immer einfach ist. Ja? Aber ich glaube, in dieser Situation, die hier angesprochen wird, da steht nur das Positive erstmal im Vordergrund, die Freude, die Liebe, die Vorfreude aufeinander, miteinander den Weg zu gehen und so weiter. Und dieses Positive, das ist offensichtlich ganz wichtig in unserer Beziehung. Das sollten wir auch uns erinnern, auch wenn dann die Jahre vergehen und vielleicht auch mal dunklere Zeiten in der Beziehung auch auftreten, dass wir das aber nie vergessen und eigentlich das immer im Vordergrund steht. Diese Liebe zueinander, diese Freude aneinander und so weiter, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, um auch dann alle anderen Dinge machen zu können.
Mhm.
Ich finde auch, dass dieser Vergleich mit Christus hier die Ehe auf ganz eine andere Ebene hebt. Denn es geht, du sagst, wieso verwendet er das, ja, Braut, Werbung und so weiter, etwas, was jeder irgendwann einmal in Israel erlebt hat, außer er hat nicht geheiratet, ja, ist auf einmal vergeistlicht hier dargestellt. Und es geht von, wenn wir jetzt an unsere Zeit denken, ganz oft wird das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, ja. Jetzt hat er sich schon wieder eine Anklacht oder so. So passiert das in unserem Sprachgebrauch. Aber wenn wir das lesen, sind wir ganz weg von diesem Trivialen, sondern es ist was Heiliges, es ist was Edles.
Mhm. Und andererseits aber ist es halt auch nicht nur abstrakt, dass Gott uns liebt oder sein Volk liebt, sondern es wird hier sehr, sehr anschaulich, sehr, sehr plastisch auch, wie das aussieht. Und wahrscheinlich, ja, es gab auch andere Feste im Volk Israel, aber Hochzeiten, das war sicherlich ein rauschendes Fest. Ja, mit ganz viel Fröhlichkeit, mit ganz viel Hingabe, ja, viele haben Anteil dran genommen, um das einfach so zu spüren halt. Ja, hier beginnt was Neues und so viel ist der Bräutigam auch bereit zu zahlen auch sozusagen, sich einzubringen, ja, für seine Braut und die Verträge, die geschlossen wurden. Also ein ganz besonderer Anlass, ja. Und dann zu überlegen, ah, okay. Und wenn Gott uns liebt oder sein Volk liebt oder erwählt, dann ist es ja genauso. Dann ist es ja auch mit diesen positiven Gefühlen verbunden und eben nicht nur ein abstraktes theologisches Konzept. Ja, das finde ich eigentlich ganz toll halt. Es geht in beide Richtungen eigentlich hier.
Jetzt, wenn ihr Vers 28 und 29 anseht, dann scheint es hier um eine totale Identifizierung zu geben. So übertragen wir auf die geistliche Ebene, wer die Gemeinde Gottes antastet, der tastet Gott an, das Augapfel an. Wer die Frau antastet, tastet den Mann an. Die Frau ist sein eigener Leib. Wie gibt's das? Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Wirklich jetzt. Wie versteht ihr das?
Naja, im ganz Praktischen ist es so, dass wenn du schaust, dass deiner Frau gut geht, dann geht es dir auch gut, weil die sorgt für dich.
Mir ist das auf alle Fälle. Die Frau ist so das indirekte Haupt der Familie. Man liebt sie und dann geht alles gut. So,
ja. Die Wife Happy Life gibt es ja diese Verdeutlichung von dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Happy Wife Happy Life.
Ja.
Ja. Ja.
Ich wollte das nur bestätigen.
Ich verstehe, okay.
In anderer Art und Weise.
Das ist wichtig, ja.
Aber wenn ich das so sehe, ja, wie schön ist dieses Bild? Auf der anderen Seite wieder vergeistlicht, wenn es der Gemeinde nicht gut geht, geht Jesus nicht gut. Und er wird alles tun, was er kann, damit es uns gut geht, weil es ihm nur dann auch gut geht. Das ist einfach schön, ja. Er, der Allmächtige, der müsse, also dem geht sowieso gut, denken wir oft. Aber die Löcher in seinem Herzen, wenn jemand von den Menschen fehlt?
Ich glaube, das bringt auch Genesis gut, gut vor Augen, mit der Sehnsucht von Adam, wo er endlich sie begrüßt mit den Worten, ja, das ist endlich Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Also diese Sehnsucht wird ja erfüllt, wenn wir eins werden in diesem Sinne. Und wenn mit dem anderen etwas geschieht, ist man davon natürlich sofort betroffen in irgendeiner Weise, weil das Ganze nicht mehr vollständig ist oder verletzt wurde oder angegriffen wurde.
Du sprichst schon Genesis an. Ich nehme die Vorlage auf und dann lesen wir gleich auch die Verse 30 bis 33. Carsten, darf ich dich bitten, das mal vorzulesen?
Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann.
Also, warum kommt Paulus jetzt auf 1. Mose 2, Vers 24 auf diesen Ein-Fleisch-Text zu sprechen? Was seht ihr da so für eine Begründung in seiner Argumentation dahinter?
Er hatte gerade in Vers 28 gesagt, ja, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Ja. Ja. und will eben deutlich machen, woher das kommt.
Ja, genau.
Nämlich, weil es eben diese Einheit hier ist aus Leib und Seele, wie das modernere Übersetzungen wiedergeben.
Die niemand trennen soll.
Mhm. Mhm. Das ist also die Begründung für das vorher, dass er gesagt hat, warum wir so eine Einheit sind. Mhm. Warum wir als Männer die Frauen lieben sollen.
Ja.
Okay. Was glaubt ihr, warum gibt der Paulus diese Anweisung an den Mann, liebt eure Frauen? Hätte er auch was anderes sagen können, was die Männer tun sollen. Ist das gerade besonders wichtig oder was ist das hier?
Nein, du hast ja vorher angesprochen, wie die Kultur, in die er hier hineinschreibt, ja. Wie die eigentlich geprägt war, wo die Frauen rein gar nichts gegolten haben, also nur die Männer gezählt haben und so weiter, dass er da eben darauf hinweist, dass das nicht dem biblischen Prinzip, dem Willen Gottes entspricht, sondern dass es ganz anders sein muss.
Gerade wenn man auch bedenkt, dass in der Kultur die Liebe oft außerhalb der Ehe, oder die sexuelle Liebe, ja, muss genau. man jetzt sagen, außerhalb der Ehe gepflegt worden ist und nicht gerade mit der Ehefrau,
ja.
in griechischer oder römischer Kultur, ja.
Ich meine, auch in unserem Sprachgebrauch, manchmal so im Slang, sagt man so Liebe machen und meint damit eigentlich Sexualität.
Mhm.
Und Paulus aber verwendet ja hier dieses griechische Wort, von dem sich auch Agape ableitet, ja hier als Verb, aufgefordert, wir sollen so lieben, wie Christus geliebt hat. Und das ist eben diese Art der Liebe, die unabhängig ist von, ich sage es mal ganz, ganz platt, von Lockenwicklerspuren oder von unausgeschlafenen Falten am Morgen. Ja. Mhm. Wo es vielleicht manchmal so klischeehaft heißt, dem Mann kommt es hauptsächlich darauf an, dass seine Frau gut aussieht, ja, und dass er sich mit ihr vergnügen kann. Nein, unabhängig davon. Ja, egal, wie es der Frau geht, für die du dich entschieden hast, gib dich ihr hin, sorge für sie, sei für ihre Bedürfnisse da. Und das ist die Art von Liebe, wie auch Christus sie für uns als Gemeinde hat. Denn wir sind auch oft nicht ansehlich, ja, das wissen wir alle. Und Jesus liebt uns trotzdem, auch wenn wir mit dem falschen Bein aufgestanden sind. Auch wenn wir gerade vielleicht was gemacht haben, was nicht so toll und glücklich gewesen ist, er liebt uns trotzdem.
Mhm.
Das ist diese Art der Liebe, die eben auch die Männer hier haben sollen, die vielleicht manchmal dem entgegensteht, was man auch in unserer Kultur heute so gemeinhin ganz oft oberflächlich unter Liebe versteht.
Mhm. Also ein bisschen so gegenkulturell hier gesprochen, nicht nur damals.
Sondern auch heute, ja.
Sondern auch für uns heute, ja.
Können Sie auch andersrum sehen, was ist mit Beziehungen, in denen gewisse Oberflächlichkeiten, die du jetzt genannt hast, die vielleicht manchen dann doch wichtiger sind, wie das perfekte Aussehen zu jeder Zeit, was wäre denn oder was ist denn bei diesen Beziehungen, wenn dann in solchen Fällen die Liebe entzogen wird? Was passiert denn mit den Personen? Und da haben wir halt doch sehr, sehr viele Fälle, wo der Mensch wirklich verkümmert, ja. Oder sich dann vielleicht sogar anfängt, auf eine wirklich ungesunde Art unterzuordnen und eine Art Unterwürfigkeit vielleicht sogar an den Tag legt, um sich die Liebe des anderen wieder zu erhalten oder zurückzubekommen. Und fängt sich dabei an, unter seiner Würde zu erniedrigen. Also Liebesentzug ist sehr, sehr fatal. Darum die Liebe, sie immer zu geben, nach Agape, sehr wichtig.
Um das vielleicht nochmal sicher zu machen. Ich war bei einem Mittagessen und war eingeladen bei einem Ehepaar. Und da war ein Single-Mann, so um die 40 dabei. Und der hat bewundert, wie die Frau uns das Essen zubereitet und reicht und so. Und hat dann gesagt, das ist wahrscheinlich der Grund, warum heute man so schwer eine Frau findet, weil die Frauen sich nicht unterordnen. Jetzt tue ich das mal so auslegen und sagen, was würdet ihr einem Mann sagen, einem Ehemann oder überhaupt einem Mann, der dann vielleicht mal heiraten will, der sagt, Frauen sollten sich unterordnen?
Also du hast ja gefragt, wieso steht das da, dass der Mann die Frau lieben soll, ja? Und gleichzeitig steht aber auch in Vers 33, dass die Frau sich unterordnen soll oder halt, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe oder den Mann fürchte, ja? Und da gibt's ja ganze Bände von so Eheratgebern, die diese beiden, ich kann nicht sagen Pole, denn es gehört zusammen, aber diese beiden Seiten einer Medaille so ausführen, dass wenn der Mann liebt, die Frau auch die Möglichkeit hat, sich unterzuordnen. Und je mehr die Frau sich unterordnet, der Mann sie auch lieben wird. Also ich denke wirklich, es gehört zusammen und zu dieser Unterordnung gehört ja auch die Liebe. Die Frau liebt ja auch den Mann und es gehört, wie wir vorhin so lang geredet haben, von Vers 21 auch dazu, dass der Mann sich mal der Frau unterordnet in gewissen Dingen. Ich denke, das kann man gar nicht trennen, ja? Und wenn ein Mann aber nur drauf pocht und sagt, die Frau muss sich unterordnen, wo bleibt dann die Liebe, frage ich für deine Frau, ja?
Gute ich Frage denk, stellen bezüglich Liebe, ja?
Ich meine, wenn sie heißt, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter, das ist ja, klingt herausfordernd. Aber wenn ich dann eben sehe, dass ich als Mann meine Frau so lieben soll, wie Jesus mich liebt, wie Jesus die Gemeinde liebt, dann ist die größere Herausforderung schon auf meiner Seite. Weil die Liebe, die Jesus zu seiner Gemeinde hat, die Liebe, die Jesus zu mir hat, das als Maßstab heranzuziehen, da muss ich mich schon anstrengen. Also ich glaube, die herausforderndere Aufforderung liegt eigentlich bei den Männern. Und nur dann, wenn sie das auch richtig gut machen, dann ist es auch dann ist auch die Frau verpflichtet, sich ihm unterzuordnen. Und dann wird sie, das haben wir ja jetzt erarbeitet, auch kein Problem damit haben. Also es liegt schon ganz viel an den Männern, an uns Männern, dass wir uns dem würdig erweisen, dass die Frau dieser Aufforderung nachkommen, dass meine Frau dieser Aufforderung nachkommen soll, weil ich dafür dieser Aufforderung nachkommen muss, sie so zu lieben, wie Jesus die Gemeinde und mich liebt.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Frauen schön demütig bleiben, weil in unserer heutigen Gesellschaft werden wir ja eigentlich in die andere Seite oder Rolle hineingepusht. Ja? Ihr Frauen steht so auf und steht für Frauenrechte ein. Also, wir haben beide was zu tun.
Keine Frage.
Beide in der Furcht
Christi. Praktisch werden, merken wir in Bezug auf das, auf die Gesellschaft. Das wäre sicherlich interessant. Wir sollen die Zeit auskaufen. Hier ist es in Kapitel 5, Vers 16. Wir haben sie ausgekauft. Sind hier am Ende angelangt. Ich möchte noch darauf hinweisen, es ist doch schön, dass Paulus hier, wenn er um das tägliche Leben spricht, wie das ab Kapitel 5 eigentlich losgeht schon, auch die Ehebeziehung nicht ausklammert. Wie er klar macht, dass die Beziehung zu Gott in jeder Beziehung mit hineinspielt und immer die erste Beziehung ist, wie du das auch am Anfang, Carsten, betont hast. Wir sind immer in der Furcht Christi, in allen unseren Beziehungen. Ja, Frage an unsere Zuschauer. Was glaubt ihr, warum wird am Ende nochmal in Vers 33 das so schön zusammengefasst? Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau ehre den Mann. Ist das die ultimative Zusammenfassung einer Ehebeziehung? Sollte es immer so laufen? Wie seht ihr das? Wir beten hier zusammen mit Ivan. Dankeschön.
Unser treuer Heiland, danke, dass du unser Haupt bist und dass wir vor dir alle gleich sind, Herr, dass sich niemand über den anderen stellen kann. Danke, dass du dich uns hingegeben hast. Danke, dass du versprichst, dass du uns heiligst, wäschst, reinigst, bügelst, dass du das aus uns machst, was du gern im Himmel sehen würdest, Herr. Danke, dass wir das nicht aus eigener Anstrengung machen müssen, wir könnten es nie. Und so lege ich dir heute auch ganz besonders unsere Ehebeziehungen vor. Und möchte dich bitten, dass du auch diese Ehebeziehungen zu Vorbildern machst, zum Abglanz deiner Beziehung zu uns. Dass wenn Menschen sehen, wie wir in unseren Familien, in unseren Ehen miteinander umgehen, dass sie dich erkennen können, Herr Jesus, deine Liebe, deine Hingabe. Schenk uns das. Ich danke dir dafür. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.